Also das Wort Freiheit verwende ich ganz selten, weil das Bergsteigen in der Tat ein Gefängnis ist. Und ich habe halt entdeckt, egal was ich mache, wenn ich das mit all meinem Dasein tue, mit all meiner Energie, dann macht das irgendwie Freude. Und ich sage immer meinen Freunden, also meinen Gästen, wir sind eine Risikogemeinschaft. Wenn wir das nicht tun, würden wir sicherer leben. Aber nicht auf die Berge steigen, ist für einen Bergsteiger keine Option. Heutzutage steigen irgendwelche Touristen mit großer Anstrengung auf den höchsten Punkt der Welt. Und das hat nichts mehr mit dieser klassischen Alpingeschichte zu tun. Also das müsste anders erzählt werden. Aber die richtigen Abenteuer und der traditionelle Alpinismus, den würde es nicht geben, würde er nicht erzählt.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Im Solo-Talk stellen wir in dieser Folge nicht nur einen Top-Alpinisten vor, sondern mit Hans-Peter Eisendle einen Mann, der sich über vieles Gedanken macht. Vor allem über das, was er seit Jahrzehnten tut. Klettern, Bergsteigen und sich mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur auseinandersetzen. Freunde bezeichnen den Südtiroler auch als den kletternden Philosophen. Jörg Wunram hat ihn getroffen.
Also ich bin der Hans-Peter Eisendle, Bergführer aus Südtirol. Und neben meiner Leidenschaft, dem Bergsteigen, liebe ich das, die Leute und die Kulturen und die Gegebenheiten der ganz verschiedenen Orte richtig kennenzulernen. Verstehen, wie die Leute ticken, die darunter wohnen, die eigentlich wirklich am Berg leben, mit dieser Landschaft zu leben und nicht gegen sie zu leben. Und das ist eigentlich auch der Inhalt meiner ganzen Tätigkeit.
Seit mehr als 68 Jahren lebt Hans-Peter Eisendle in Sterzing. Das ist sein Geburtsort. Hier ist er aufgewachsen, zur Schule gegangen und zu dem geworden, was er heute ist. Ein passionierter Bergsteiger, Kletterer und Abenteurer. Immer wieder bricht er aus seiner Heimatstadt auf, um Neues zu entdecken. Aber er kommt auch gerne ins pittoreske Sterzing zurück. Hier hat er lange Wurzeln, fühlt sich wohl.
Was macht Sterzing lebenswert, so lebenswert, dass du deinen Lebensmittelpunkt nie wirklich verlassen hast, außer natürlich zu den vielen Reisen und Abenteuern und Expeditionen, die du immer wieder gemacht hast und auch immer noch unternimmst?
Ich glaube, die ehrlichste Antwort ist, dass ich nie die Zeit hatte, Sterzing wirklich zu verlassen. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass man relativ gut hier leben kann. Die Vorzüge sind die relativ schnelle Erreichbarkeit, also man ist schnell hier, man ist schnell wieder weg. Ich glaube sogar, dass historisch die Stärke von Sterzing, die der Kurzzeitaufenthalt ist, auf Durchreisenden von Norden nach Süden und umgekehrt. Also da haben viele Berühmtheiten übernachtet, haben das auch irgendwie mehr oder weniger gut kommentiert. Also Goethe war kurz da, viele große Köpfe aus dem Norden. Aber die sind immer nur ganz kurz geblieben, um die Pferde auszuwechseln, heutzutage um eine Pizza zu essen und dann fährt man weiter. Und einige Gastronomen haben sich auch auf das spezialisiert, also dieses sogenannte Short Stay. Wobei ich finde, dass die Bergwelt rund um Sterzing gerade deshalb auch relativ einsam geblieben ist. Also wunderschöne Bergtouren, auch Klettereien, wenn man will. Und nachdem alle in die Dolomiten fahren oder an den Gardasee, ist es hier so relativ überschaubar, was in den Bergen unterwegs ist.
Ich habe mir gestern ein bisschen Zeit genommen und bin am Eishack unten zu Fuß an der Uferpromenade gegangen. Und da gibt es einen ganz markanten Berg, den man in der Ferne wirklich leuchten sieht. Das ist die Weißspitze. Das hängt ein bisschen mit dem Gestein zusammen. Das ist ein ganz besonderes Kalkgestein. Und dieser Gipfel sieht ein bisschen unwirklich aus, weil er wirklich so hell leuchtet. Die Weißspitze, ist das ein Wanderberg oder ist das ein schwieriger Berg zu gehen?
Ja, die Weißspitze ist ein normaler Wanderberg, wobei man im Gipfelbereich, wo es eben so kalkig weiß wird, aufpassen muss, dass man nicht stolpert. Aber normal braucht man da nirgends klettern. Und bekannt ist er eher als Skitour. Also das ist ein sehr guter Aussichtspunkt über das ganze Eisacktal. Es ist ja interessant, dass diese Weißspitze ja nicht alleine dasteht, sondern im Flerstall ist noch der viel markantere Trivulaun und eben diese Weißwandspitze vis-à-vis vom Trivulaun. Das ist wirklich Dolomit, also Dolomitgestein. Man kann sagen, das sind ein paar Berge, die sich geologisch verirrt haben. Und was in diesem Zusammenhang vielleicht interessant ist, dass der Geologe Dolomieu, nachdem die Dolomiten ja benannt sind, das Gestein im Bachbett vom Flerscher Bach gesehen hat und analysiert hat und festgestellt, dass eben zum Calciumcarbonat des Kalks ein Magnesiumzusatz da ist. Und da hat diese Dolomitengeschichte dann gestartet. Vorher hießen die ja die Bleichen Berge.
Es gibt ein schönes Zitat von dir, das du in einem Interview mal so gesagt haben sollst. Wichtig ist nicht, was wir tun, sondern das Wie. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist wichtig?
Ja, ich denke, das ist halt eine dieser Lebenserkenntnisse. Man ist ja auf der Welt, um am Ende ein bisschen gescheiter zu sein als am Anfang. Und ich habe halt entdeckt, egal was ich mache, wenn ich das mit all meinem Dasein tue, mit all meiner Energie, dann macht das irgendwie Freude. Also die Freude am Tun entsteht aus dem hundertprozentigen Einsatz. Es macht wenig Sinn, wenn ich mich ärgere, dass ich die Teller waschen muss. Aber wenn ich die wasche, dass ich mir vorstelle, das kann niemand anders so gut, also ich mache es so gut, wie es halt geht, dann entsteht eine Freude in der Tätigkeit. Und das meine ich damit, dass es, man soll nicht so hadern, was man gerade macht, sondern einfach es so gut wie möglich zu machen. Dann ist alles gut.
Als gut und ziemlich unbeschwert bezeichnet Hans-Peter Eisendle auch seine Kindheit, geprägt von bäuerlicher Arbeit. Mutter und Vater Eisendle wuchsen auf einem Hof auf. Später gingen sie in den Sommermonaten auf die Alm. Der kleine Hans-Peter und seine Schwester im Schlepptau. In diesem Kultur- und Naturraum hat er seine Eltern fröhlicher erlebt als in der Stadt. Seine Freiheit, sagt Hans-Peter Eisendle, habe er dann oberhalb der Almen entdeckt. Dort habe die Familie keinen Zugriff mehr auf ihn gehabt.
Und so hat das Bergsteigen eigentlich für mich mit dem Bergsteigen an sich gar nichts zu tun gehabt. Ich bin einfach dorthin gegangen, wo alle anderen nicht sind. Und das schon als kleiner Bub.
Ist das so eine Art Flucht gewesen? Also aus den Fängen der mütterlichen und schwesterlichen Umarmung heraus, wirklich diese Selbstbestimmtheit und Selbsterfahrungskräfte zu sammeln?
Man kann es als Flucht bezeichnen oder einfach als Bedürfnis, irgendwo zu sein, wo du selbst deine Regeln machen kannst und wo du erkennst, wie stark die Gesetze der Natur sind. Also es gibt Regeln, an die du dich einfach anpassen musst, wenn du das länger tun willst. Und das habe ich eigentlich schon sehr früh erfahren dürfen. Und das waren halt bei mir zufällig die Berge. Es hätte auch das Meer sein können oder die Wüste, wo du eben hingeboren wirst. gibt es immer, sagen wir mal, Rückzugsräume in erster Linie und notgedrungen sind das auch Erfahrungsräume. Und der Inhalt ist eigentlich für mich bis heute so geblieben.
Sind die Berge dann eine Möglichkeit, um aus den Niederungen der Täler, der Städte, der größeren Gemeinden, der Märkte auszubrechen?
Ja, ich glaube, es ist eine Möglichkeit. Ich bezeichne das oft als eine Parallelwelt. Also wir leben im urbanen Umfeld, in der Gesellschaft, halten uns an Regeln und ich bin für die meisten dieser Regeln, weil wir ja zusammenleben müssen. Und parallel dazu kann man in kürzester Zeit einen Raum aufsuchen, wo diese Regeln keine Bedeutung mehr haben, wo es die Gesetze der Natur gibt und wo du entscheidest, was für dich in diesem Moment richtig und falsch ist. Und ich finde das für eine menschliche Existenz eine große Möglichkeit, diese beiden Welten bespielen zu können.
Seit mehr als 40 Jahren arbeitet Hans-Peter Eisendle als staatlich geprüfter Bergführer. Er ist verheiratet und hat 3 Kinder. Nach dem Abitur lässt sich der Südtiroler zum Kunsterzieher ausbilden. Parallel dazu frönt er aber seiner Leidenschaft. Auf Berge zu steigen, an schwierigen Wänden zu klettern, alpine Herausforderungen anzunehmen. Als Kunsterzieher arbeitet Eisendle nur kurz. Er entscheidet sich für einen anderen Weg.
Wie ist dann gekommen, dass du das, was dich schon als kleiner Bub, nämlich die Berge, so fasziniert hat, zum Beruf zu machen?
Sag mal, ich habe immer ein Problem mit dem Wort Beruf, weil das klingt so nach Berufung, also von, dass dich irgendjemand ruft und sagt, das ist so von außen auferlegt. Ich glaube eher, dass die Wirklichkeit so ist, dass man vieles versucht. Und wenn man Glück hat, bleibt man dann irgendwo hängen, wo man Talent hat, also wo man einen starken Drang hat, das weiter zu tun. Und in einer Disziplin, die man halt ganz oft macht, wird man halt irgendwann wahrscheinlich auch gut oder etwas besser. Und das Bergsteigen war anscheinend viel stärker als dieses Interesse an der Kunstgeschichte. Also ich selbst habe mich nie als Künstler empfunden. Ich habe das alles aufgesaugt, was da so zu wissen gab. Ich habe das Handwerk gelernt, wie man Farben mischt, wie man sie herstellt. Und das war alles sehr interessant. Aber ich konnte von mir nie sagen, ich bin Künstler, so wie ich sagen kann, ich bin Bergsteiger. Und Bergführer bin ich ja nicht aus Leidenschaft, das ist mein Broterwerb. Also meine große Leidenschaft ist das Bergsteigen. Und das Bergführen ist im Laufe meines Lebens fast zu einer zweiten Leidenschaft geworden. Also im Bergsteigen als Führer unterwegs zu sein. Das ist allmählich gewachsen. Und das Bergsteigen war immer schon da.
Du machst das ja nun seit vielen, vielen, vielen Jahren und bist auch in Gegenden gegangen, die vielleicht Neuland waren, also Erstbegehungen, von denen du sehr, sehr viele gemacht hast, vor allem in den Dolomiten. Was sind die Dolomiten für dich? Ist das für dich die bergsteigerische Heimat? Ist das dein Rückzugsort?
Ja, na, es gibt sicher viele Rückzugsorte und Erfahrungsräume in den Dolomiten. Aber die bergsteigerische Heimat sind die Seitentäler von Sterzing. Und erst dann, die Dolomiten sind ja von hier aus immer der Horizont. Also waren die praktisch schon eine, nicht mehr die Kinderstube, sondern schon die Pubertät. Aber jetzt im Rückblick, im Laufe meines Lebens, waren die Dolomiten vielleicht die Berge, in denen ich dann letztendlich doch am meisten unterwegs war. Und die ich jetzt so mehr oder weniger in- und auswendig kenne.
Ich finde das überraschend, weil die Dolomiten sind natürlich auch ein Sehnsuchtsort für viele Urlauber, für Feriengäste. Ich finde insofern überraschend, dass du sagst, es gibt dort so viele Rückzugsorte und auch stille Plätze, obwohl der Tourismus da ja eine sehr, sehr wichtige und auch große Rolle spielt. In welchen Dimensionen muss ich da denken, dass man in den Dolomiten noch diese ruhigen Orte findet, wo man mit sich ist?
Also ich denke, Massentourismus findet generell weltweit an wenigen Orten statt. Also es gibt diese sogenannten Hotspots, die überfüllt sind, die jede Grenze schon lang überschritten haben. Aber das heißt, dass, sagen wir mal, alle anderen Plätze dann unterbesucht sind. Also in den Dolomiten würde ich sagen, 30% überfüllt und die anderen 70%, wo man eben länger zu Fuß hingeht, wo man dann in einer gefährlichen Wand ist, das ist natürlich dann elitär, da ist kaum mehr jemand oder nur ganz wenige. Und das sind eben dann diese Rückzugsorte, wo man seiner Neugier nachgehen kann, wo man eben ganz anderen Regeln folgt, als wenn wir in einer Masse einen schönen Berg anschauen. Dort musst du dich schon, oder an Seilbahnen, musst du dich an Uhrzeiten halten, an Öffnungszeiten, an Höflichkeitsregeln, an allem, was man eben tun muss, wenn man zusammen ist. Also das würde mich jetzt am wenigsten interessieren.
Schon als Teenager ziehen die Dolomiten Hans-Peter Eisendle magisch an. Allein der Weg dorthin war damals nicht ganz einfach. Einen Führerschein hatte er noch nicht. Mit dem Fahrrad war es doch recht weit. Busse und Bahnen fuhren nicht in der Taktung wie heute. Etwas beschwerlich das Ganze, erinnert sich Eisendle zum Beispiel an seine erste Tour in die Dolomiten. Zum Peitlerkofel sollte es gehen. Erst nach Brixen, dann zu Fuß weiter.
Nicht mit der Bahn auf die Bloße gefahren, sondern zu Fuß, weil das Geld war schon im Zug verschwunden. Und dann rüber Richtung Peitlerkofel über diese Hochflächen. Und dann haben wir in einem Heustadel, da war kein Heu drinnen, blöderweise, so übernachtet zu dritt und dann am nächsten Tag weiter und vom Gipfel wieder zurück zum Bahnhof. Also das war so eine Mini-Expedition für pubertierende Buben. Also interessant ist, dass ich das jetzt noch mit starken Bildern im Kopf habe. Also hat sich das gelohnt, dass wenn man das so erzählt, erscheint das wertlos. Aber für mich hat das einen großen Erfahrungswert. So zwei Freunde, kein Seil, man ist so über nicht schwere, aber gefährliche Felsen hinaufgestiegen. Und dieses Zusammensein, jeder für sich und doch nicht alleine, das hat mich schon geprägt.
Ich habe bewusst nach dem Fahrrad gefragt, weil ich habe gelesen, dass du mit dem Hans Kammerlander mit dem Fahrrad Richtung Ortler aufgebrochen bist, um dann die Nordwände des Ortlers zu besuchen und zu durchsteigen. Das ist schon ein paar Tage her. Warum habt ihr das gemacht?
Also die Idee war, die zwei berühmtesten Wände von Südtirol, die zufällig am weitesten voneinander entfernt sind, ohne Motorenhilfe, also bei fair means, wie man sagt, zu besteigen. Also warum man so etwas macht, ist immer nur eine Erklärung. Also aus Freude an der Idee, schauen, ob das funktioniert. Und wir haben es halt mit dem Fahrrad gemacht und ja, ist gelungen. Was ich eben auch interessant fand, dass man nach über 8 Stunden Radfahren auf viel befahrenen Straßen so fast eine Teerschicht im Gesicht hat. Also am nächsten Tag hatte ich Schwierigkeiten, mir diese Fettschicht abzuwaschen mit Seife und allen Mitteln. Und das heißt schon, dass auf der Straße nicht das gesündeste Leben für einen Menschen ist.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Im Jahr 2000 ist Hans-Peter Eisendle im Karakorum unterwegs, am Nanga Parbat. Gemeinsam mit seinem Freund Reinhold Messner. Das Ziel? Den Gipfel des Achttausenders über die Diamir-Nordflanke zu erreichen. Das Vorhaben gelang nicht. Aber Hans-Peter entdeckte Ende Juli 2000 am Fuße der mächtigen Diamir-Wand Knochen. Später stellt sich heraus, dass es sich bei den gefundenen Gebeinen um die sterblichen Überreste von Messners Bruder Günther handelt, der dort 1970 auf tragische Weise ums Leben gekommen war.
Hat das eure Freundschaft, also die Freundschaft zwischen Reinhold und dir, noch einmal vertieft? War da eine große Dankbarkeit vom Reinhold dir gegenüber?
Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Also das war ja alles reiner Zufall. Also ich war an einem Ruhetag mit einem Freund, mit dem Wolfi Tomaset und mit einem Einheimischen von unserer Crew unterwegs auf dem, also in der Nähe vom Basislager fließt ein Gletscher vorbei. Und ich habe dort eigentlich nur Gegenstände gesucht, die ich meinen damals kleinen Kindern mit nach Hause gebracht hätte. Eine Adlerfeder oder einen besonderen Stein oder so, irgendetwas. Und deswegen waren meine Augen wahrscheinlich mehr auf dem Boden, als wenn man normal so dahin wandert. Und irgendwann ragte aus dem Eis, aus dem Schnee, so ein Ast. Für mich war das im ersten Moment ein Ast von einem Baum, so ein kleiner Ast. Da habe ich mir gedacht, wie kommt ein Ast auf den Gletscher? Und dann haben wir das eben herausgenommen und haben gesehen, das ist ein Knochen, aber ich als Nicht-Mediziner kann nicht unterscheiden zwischen einem Tierknochen, einem Menschenknochen. Und im Basislager war ja auch der andere Bruder vom Reinhold, der Hubert Messner, der ist Arzt. Und der hat sofort gesagt, das ist eine Tibia, also ein Menschenknochen, der ziemlich lang ist. Und es gab ja historisch auch mehrere, die da in dem Gebiet verschwunden sind. Der berühmte Frederick Albert Mammery, also es hätte eher von ihm sein können. Und Hubert hat gemeint, dass der Knochen für den Günther zu lang sei, weil er eher kleiner ist. Also das war irgendwie so, es war nicht einmal sehr emotional. Also die haben, beide Brüder haben sich da, ja, das könnte von Mammery sein, also haben das eher so weggeschoben. Und am Ende, also als wir vom Basislager wieder weggegangen sind, wenn alles zu Ende war, hat der Reinhold gemeint, ja, denn der Knochen gehört dir. Und er hat gesagt, ja, ich nehme den nicht mit, ich lasse den da. Ja, dann hat er ihn in ein Tuch eingepackt und mitgenommen. Und das war ja erst 3 Jahre später, als diese Polemik um seinen Bruder, um sein Vorhaben wieder aufgeflammt ist. Und dann hat er erst diesen Knochen untersuchen lassen. Und da wurde eben festgestellt, dass es mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ein Knochen vom Günther ist. Und in der Folge haben dann Einheimische nochmal diese 500 Quadratmeter da abgesucht, wo das war, und haben auch seinen Rumpf gefunden und diesen Schuh, der jetzt im Firmian-Museum ausgestellt ist.
Das ist erstaunlich, ne? Also man findet etwas, von dem man nicht genau weiß, was das ist, und auf einmal wird das doch eine sehr emotionale Geschichte. Hat dir das zu denken gegeben?
Ich glaube, die emotionale Geschichte ist wirklich dieses Trauma, den Bruder zu verlieren unter tragischen Umständen. Mit dem Zusatz, dass du von außen verurteilt wirst, dass du zu deinem persönlichen Problem noch beschuldigt wirst, irgendetwas getan zu haben. Also das Bergsteigen an sich ist ja eigentlich gesellschaftlich gesehen schon eine Schuld. Du gehst irgendwo hin, wo du nicht hingehörst, könntest dabei umkommen. Also das ist schon ein großer Freiraum, den man sich nimmt. Und die Tragik ist eigentlich das, wenn man dann zufällig irgendwas findet und das hat dann nachher eine Bedeutung. Das finde ich jetzt persönlich nicht so emotional. Das hat nur die Geschichte am Ende besser erklärt und hat irgendwie die großen Behaupter oder die Beschuldiger ein bisschen ruhiger gemacht. Und wer das nicht glauben will, der glaubt das auch nicht, wenn alle Fakten dafür sprechen.
Die Schuldfrage. Sie wird Alpinisten immer wieder gestellt. Auch Hans-Peter Eisendle bildet keine Ausnahme. Rund 25 Jahre ist es her. Da bekommt der damals 44-jährige Bergführer diese Frage mit aller Brutalität gestellt. Februar 2000. Hans-Peter ist gemeinsam mit einem Kollegen und einer Gruppe in der Nähe des Reschenpasses im Finchgau unterwegs. Sie waren trotz Warnung zu einer Skitour aufgebrochen. Eine Lawine löst sich und reißt 4 Menschen in den Tod. Eisendle ist am Boden zerstört. Er sei ein gebrochener Mann, wird er damals in den Medien zitiert. Er könne kaum mehr guten Gewissens als Bergführer tätig sein.
Da sind jetzt 24, 25 Jahre vergangen. Du bist immer noch Bergführer. Wie hast du dieses, es muss ein traumatisches Erlebnis für dich gewesen sein, wie hast du dieses Trauma verarbeitet, bearbeitet, dass du deiner Profession als Bergführer wieder nachgehen konntest?
Also ich persönlich kann nach dieser Erfahrung mit dem Wort verarbeiten nichts anfangen. Also ich konnte da nicht arbeiten. Es wurde von Tag zu Tag anders. Also ich habe das Ereignis einfach angenommen. Also nach dem großen Gefühl des Versagens stellt man sich natürlich auch eine Schuldfrage, was ich falsch gemacht hätte, um das herbeizuführen. Also vorher war ich der Meinung, wenn ich mich nach den Regeln der Natur halte, dann mache ich alles richtig. Aber die Natur ist eben viel chaotischer, als wir Bergsteiger glauben, wenn wir diesen Regeln folgen. Und also, dass ich weitermachen konnte, vorher hat für mich die ganze Welt gewackelt. Es hat keine Regeln mehr gegeben, auf die ich mich verlassen konnte. Der Schlüssel war einfach die Einsicht, egal was ich im Leben jetzt weitermachen werde, Bergführer oder Tischler oder irgendetwas, es werden Fehler dabei sein, es werden Fehlentscheidungen dabei sein, die ich ja nicht bewusst mache. Ich bin kein U-Bahn-Surfer, ich hatte damals schon 3 kleine Kinder, also da war keine Schuld dabei, sondern ein großer Fehler. Ich habe etwas nicht erkannt. Und wenn ich akzeptiere, dass ich ein fehlerhaftes Leben weiterhin führen werde, dann ist egal, was ich weiterhin mache. Und dann habe ich mich eben für das entschieden, was ich am liebsten mache. Mit der Akzeptanz, dass die Natur viel größer und viel chaotischer ist, als ich vorher geglaubt habe. Und mit diesem Bewusstsein gehe ich jetzt in die Berge und ich sage immer meinen Freunden, also meinen Gästen, wir sind eine Risikogemeinschaft. Wenn wir das nicht tun, würden wir sicherer leben. Aber nicht auf die Berge steigen, ist für einen Bergsteiger keine Option.
Welche Verantwortung haben denn Gäste, die dich als Bergführer buchen? Man geht zu einem Bergführer, weil man sich das vielleicht selber nicht zutraut, das alleine zu schaffen. Oder man erkauft sich ein Stück Sicherheit, so möchte ich es mal ausdrücken. Aber trotzdem haben ja bergsteigende Gäste auch eine Verantwortung. Du hast eben gesagt, ihr seid ja eine Gemeinschaft, eine Schicksalsgemeinschaft, eine Risikogemeinschaft. Welche Rolle spielt denn der Bergführer? Übernimmt der mehr Verantwortung?
Na, ich würde sagen, dass das von Fall zu Fall sehr unterschiedlich ist. Im Erwachsenenalter, in jeder Disziplin, also auch jenseits des Bergsteigens, teilt man sich Risiken, wenn man zusammen etwas macht. Und der Bergführer ist einfach der, der viel mehr Erfahrung hat in dieser Materie, der sich mit einem bestimmten Berg oder überhaupt mit der Technik ein Leben lang auseinandergesetzt hat. Und der trägt dann mehr Verantwortung. Und wenn jetzt jemand, ein Gast, der fast schon auf Augenhöhe klettern kann oder bergsteigen kann, da kann es fast schon 50-50 werden. Aber sagen wir mal 55-45. Aber wenn jetzt kleine Gruppen, die so anfangen zum Bergsteigen, die müssen halt nicht stolpern, die müssen schauen, dass sie einen Fuß voreinander setzen, werden informiert, welche Gefahren da sind, dann ist der Prozentsatz natürlich 80-20. Aber das ist jeden Tag anders und man muss das erkennen. Und ich würde sagen, selbst zwischen gleichwertigen Seilpartnern teilt man sich von Stunde zu Stunde die Verantwortung. Also der in der Seilschaft vorsteigt, trägt in dem Moment mehr Verantwortung als der, der am Standplatz steht. Und wenn das professionell ist, dann ist natürlich der Prozentsatz in der Regel höher. Aber es ändert nichts daran, dass man sich Verantwortungen und Risiko teilt in irgendeiner Form.
Mit Vorliebe tut Hans-Peter Eisendle das auch in anderen Ländern und Kulturen. Seit etlichen Jahren schon reist er etwa immer wieder in den Oman zum Klettern. Man könnte fast sagen, Nomen est Omen. Sowohl Peter als auch Hans kommen aus dem Hebräischen und bedeuten so viel wie der Fels und der gnädige Gott. Wer Hans-Peter darauf anspricht, bekommt zunächst ein Schmunzeln als Reaktion.
Würdest du jetzt so weit gehen und sagen, okay, Nomen ist tatsächlich Omen?
Also dafür, glaube ich, bin ich viel zu rational. Es ist ein schönes Wortspiel und es ist auch ein schöner Gedanken dahinter, den ich gerne annehme. Aber ich bin nicht geboren, um auf Felsen zu klettern. Und das Göttliche sehe ich eigentlich in den Gesetzen der Natur. Also meine Neugier gilt, mich diesen Gesetzen zu unterwerfen oder ihnen auch manchmal Widerstand zu leisten, zu schauen, wo wirklich die Grenze ist. Aber jetzt an einen Gott im herkömmlichen Sinn glaube ich nicht. Aber dass es eben das Spirituelle und das Göttliche irgendwo gibt, das erlebe ich manchmal.
Jetzt wandeln wir Nomen est Omen ein bisschen ab. Nomen est Oman. Du bist relativ häufig schon im Oman gewesen, ja, zum Klettern. Das ist für viele auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich, aber es gibt im Oman durchaus richtiges Gebirge mit Höhen von etwa 3000 Metern. Was fasziniert dich am Oman?
Ja, am Oman, um es mit einem Satz zu sagen, die Berge vom Oman sind das Gegenteil von Mount Everest. Wie ich als kleiner Bub dahin gegangen bin, wo die anderen nicht sind, wo meine Eltern nicht sind, wo meine Freunde nicht waren. Das ist die gleiche Motivation, in ein Gebirge zu kommen, wo man keine großen Informationen hat. Also wo man entdecken kann, wo man über eine Wand hinaufklettert. Also diese Idee war von Freunden. Wir haben kurz geredet und das war einfach damals noch wirklich unbekannt. Jetzt heutzutage ist das in der Szene schon wieder, also es gibt diverse Erstbegehungen, es gibt ja viele Berge, die sehr Dolomitenähnlich sind. Also der höchste Berg, der Djebel Misht, sieht ähnlich, dem Langkofel sehr ähnlich, hat eine 1000 Meter hohe Felswand und es herrschen dort natürlich die Bedingungen der Wüste. Es ist sehr warm, sehr trocken, also die Aufgaben, um solchen Touren zu begegnen, sind andere als bei uns. Dieses Hineinwachsen in ein fremdes Gebirge und auch natürlich in fremde Menschen, die dort drunter leben, das finde ich eigentlich die Hauptmotivation, dahin zu fahren. Also neben dem Widerstand, den die Berge uns Menschen leisten, sind sie ja meistens auch ein sehr schönes ästhetisches Erlebnis. Das gehört dazu. Aber die Hauptmotivation ist dieser Widerstand, an dem ich mich eben messen muss.
Hans-Peter Eisendle hat sich in seinem ganzen Leben sehr viel und tiefgründig mit sich und dem Leben auseinandergesetzt. Unzählige Expeditionen, Touren und Erstbegehungen zeugen von dieser Reibung an Widerständen. Sie seien für ihn essentiell, sagt der Sterzinger Alpinist. Letztlich sei das seine ganz persönliche Lebensgeschichte.
Was machst du mit all diesen Eindrücken, die du auf deinen Touren, Abenteuern, Expeditionen, die du gemacht hast, gesammelt hast? Gibt es da noch die kreative Ader in dir, die du als Kunsterzieher ja durchaus auch, sage ich mal, handwerklich ein Stück weit gelernt hast? Wie verarbeitest du das? Gibt es da so etwas? Schreibst du? Malst du Bilder? Machst du Musik?
Also am ehesten halte ich das in Schrift fest. Also manchmal. Meistens bin ich so beschäftigt mit der tagsüber mit der Tour, am Abend mit dem Müdesein und mit dem Vorbereiten der nächsten Tour. Also es ist so ein Dauerzyklus, wo die Kreativität eigentlich mehr unterwegs herauskommt. Wie löse ich das nächste Problem? Was mache ich, wenn das nicht funktioniert? Kreativ sein ist im Gebirge, also im richtigen Gebirge, das halbwegs wild ist, einfach eine Überlebensnotwendigkeit. Und wenn man dann zu Hause ist, bin ich eher passiv. Also man kann sagen, ich konsumiere Kunst. Ich schaue mir das an. Ich versuche zu verstehen. Ich versuche da drinnen zu bleiben, weil das einfach eine faszinierende Ausdrucksform der Menschheit ist. Und beides ist eigentlich relativ nutzlos, das Bergsteigen, die künstlerische Tätigkeit. Und genau das gefällt mir.
Es ist ja erstaunlich. Ich glaube, der Alpinismus, das Bergsteigen, die Berge sind ja im Grunde genommen auch eine sportliche Aktivität. Es gibt, glaube ich, im literarischen Bereich kaum eine andere Sportart, die so viele Hervorbringungen hat. Soll heißen, also auch publizistisch, die Bergliteratur ist um Längen umfangreicher als zum Beispiel über Fußball oder Leichtathletik oder Basketball. Kannst du dir das erklären, warum das so ist?
Ich glaube, dass das ganz einfach ist. Man kann das daran aufhängen, dass der übrige Sport messbar ist. Also wer 100 Meter am schnellsten läuft, der braucht niemandem was erzählen. Der ist einfach am schnellsten gelaufen. Und das Bergsteigen ist einfach nicht messbar. Die gleiche Route ist für jeden anders. Bergsteigen lebt von der Erzählung, von der Geschichte. Oder so menschennäher jemand seine Geschichte erzählen kann, desto faszinierender ist das eben für Leser oder für Beobachter. Und ich glaube eben, dass der einzige Unterschied dieses Nicht-Messbar-Sein ist. Natürlich gibt es Schwierigkeitsgrade von 1 bis 12 und Meereshöhen. Aber wenn wir hernehmen, heutzutage steigen irgendwelche Touristen mit großer Anstrengung auf den höchsten Punkt der Welt. Und das hat nichts mehr mit dieser klassischen Alpingeschichte zu tun. Das ist ein neuer Teil der Tourismusgeschichte. Also das müsste anders erzählt werden. Aber die richtigen Abenteuer und der traditionelle Alpinismus, den würde es nicht geben, würde er nicht erzählt.
Ich möchte das Gespräch schließen, lieber Hans-Peter, mit wiederum einem Zitat, das du gesagt haben sollst. Zukunft ist Der nächste Griff, Vergangenheit, der letzte Tritt. Wie viele nächste Griffe hast du noch vor?
Ja, so viele mir die Natur erlaubt. Also ich mache das, solange ich spüre, ich kann das. Da gibt es ja diesen berühmten Satz, der Paul Preuß zugeschrieben wird: Das Können ist des Dürfens Maß. Und solange mir das Freude macht und solange ich merke, der Körper und der Geist gibt das her, werde ich das tun. Und dann werde ich das, wie ich schon vieles andere gelassen habe, auch lassen. Das ist für mich kein Problem, sondern das ist eine Art, mich der Natur anzupassen. Und diese Aussage, also die Zukunft ist der nächste Griff und die Vergangenheit der letzte Tritt, damit habe ich eigentlich nur ausdrücken wollen, dass es kaum etwas gibt im menschlichen Leben, das dich so in den Moment zwingt wie das Klettern. Also du schaltest alles weg, weil es eben eine Notwendigkeit ist, eine überlebenswichtige Notwendigkeit, fokussiert zu sein. Aber es ist ein großer Wert im menschlichen Leben, fokussiert auf den Moment zu sein. Also das ist wie eine Huldigung an den Moment. Also dein Leben konzentriert sich auf jetzt. Und im Grunde ist auch das normale Leben nichts anderes als jetzt. Weil was wir dann im Kopf haben, was gestern war und was kommen wird, das ist nicht das Leben, das ist unsere Geschichte und unsere Vision.
Steht das in einem gewissen Widerspruch zu dem, was du auch eingangs erwähnt hast, dass das Bergsteigen, das Klettern, das am Fels unterwegs sein eine große Freiheit und auch Selbstbestimmtheit ist? Aber du bist ja quasi auch gefesselt am Fels. Also der ist ja lebensnotwendig. Wenn du den nicht hättest, könntest du dich ja nirgends festhalten.
Also das Wort Freiheit verwende ich ganz selten, weil das Bergsteigen in der Tat ein Gefängnis ist. Vielleicht sogar in einer Leidenschaft gefangen, dass das alles andere ist als Freiheit. Und du musst das aber tun, dass du nach Abschluss dieses Tuns in einen Zustand der Gelassenheit kommst. Du wirst frei von dieser Fülle dieser Aufgaben. Du musst einen Zeitplan einhalten, du musst die körperliche Fitness im Auge behalten. Also die Freiheit kommt nach dem Tun. Und die Selbstbestimmtheit ist das, was dich das tun lässt. Niemand schreibt mir vor, dass ich über eine Wand klettern muss. Ich wähle das für mich und ich wähle ganz allein, wann ich es bleiben lasse oder ob ich weitergehe. Das ist die Selbstbestimmtheit. Und dass ich überhaupt bergsteige, ist auch Selbstbestimmtheit. Aber im Bergsteigen fühle ich mich eher als Gefangener.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. In Zusammenarbeit mit der Generali.